Flüchtlingslager sind leergeräumt worden, teilweise geplündert, teilweise abgebaut, teilweise whatsoever. Auf jeden Fall gibt es sie nicht mehr. Die Leute, die gesagt, sie trauen sich nicht mehr zurück von da, wo sie herkommen.
People are tired to organize funeral every time for people which were killed.
Der Kongo ist unfassbar reich an solchen Mineralienvorkommen. Ich habe den Eindruck, dass die kongolesische Regierung weitaus verhandlungsbereiter ist als die Rebellen. Das ist mein Eindruck von mir.
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
Die Region im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist schon seit Jahrzehnten umkämpft. Zu Beginn des Jahres spitzte sich die Situation aber erneut zu. Die Rebellenmiliz M23 eroberte die Millionenstadt Goma, später die Provinzhauptstadt Bukavu. Nun droht die Miliz auch mit einem Marsch auf die kongolesische Hauptstadt Kinshasa, die allerdings 2000 Kilometer entfernt liegt. Tausende Menschen sind durch die Auseinandersetzungen im Ostkongo ums Leben gekommen, Hunderttausende wurden vertrieben. Worum geht es in diesem Konflikt? Warum sollten wir weiter hinschauen? Und wie könnte es weitergehen im Ostkongo? Auf diese und weitere Fragen schauen wir in dieser Folge von 55 Countries und damit herzlich willkommen und schön, dass ihr reinhört. Wie ihr seht, kommen die Folgen nun nicht mehr zwingend am 5. jedes Monats, dafür hatte sich die Mehrheit von euch in einer Umfrage bei Instagram ausgesprochen. Der Vorteil, ich kann so etwas aktueller sein und es kommen vielleicht auch mal zwei Folgen in einem Monat. Der Nachteil, vielleicht dauert es auf der anderen Seite dann auch mal etwas länger als einen Monat für die nächste Folge. Im Schnitt soll es aber natürlich bei einer Folge pro Monat bleiben. Und nun kommen wir zum Thema der aktuellen Folge. Die Medienaufmerksamkeit um den Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo war zu Beginn des Jahres relativ hoch, wie ich finde. Inzwischen hören wir aus Goma, Bukavu oder auch Kinshasa fast gar nichts mehr, obwohl der Konflikt natürlich nicht gelöst ist. Und deshalb schauen wir in dieser Folge mal wieder hin. Und das fordert auch der kongolesische Journalist Akilimali Saleh Chumachuma.
I think media should not stop covering the conflict in DRC, because the conflict in DRC is one of the maddest conflict in the world. The conflict should be covered on the perspective of victim and the perspective of Congolese people, not the narrative of international institution only, because this is only what is the covering. And the last thing is that there is a lot of fake news, and those fake news could be only solved by the professional journalists which are covering the conflict. And they will tell the true narrative about what is going on. And the last thing I can add is about the world. The matter of Congo, it's not only for Congolese people, it's a matter of the world, because you have to know that this conflict has some links with mineral issue, and you have a coltan, you have cassiterite, you have the lithium around this conflict, and these minerals are very important for the world industry and for the world companies to using for the phone, for the computer, for the electronic car.
Also, dieser Krieg geht uns alle etwas an, sagt Akilimali. Denn möglicherweise sind Rohstoffe aus diesem Gebiet auch in deinem Handy. Bevor wir in das Interview dieser Folge starten, aber noch einmal ein kleiner Überblick. Im Ostkongo kämpfen schon seit Ende 2021 die kongolesische Armee gegen die Bewegung des 23. März, kurz M23. Die Miliz wird mutmaßlich von Ruanda finanziert, das Nachbarland hat auch eigene Soldaten im Ostkongo stationiert. Der Kongo wiederum finanziert mutmaßlich auch andere Milizen, die im Osten des Landes gegen die M23 kämpfen. Und damit zum Gespräch mit Susanne von Lojewski. Sie ist Studioleiterin des ZDF in Nairobi und war zuletzt mit ihrem Team in der Demokratischen Republik Kongo unterwegs. Hallo Susanne, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
Hallo Julian, vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin.
Wir schauen auf die Lage in der Demokratischen Republik Kongo. Das ist ja wirklich ein sehr komplexer Konflikt in diesem Land, der auch schon über viele Jahre anhält. Kannst du mal grob ein bisschen versuchen, Licht ins Dunkle zu bringen Um was geht es bei diesem Konflikt im Ostkongo denn eigentlich?
Nee, da gibt es natürlich unterschiedliche Seiten, die unterschiedliche Narrative haben. Die Rebellen im Ostkongo, die ja sehr unterstützt werden vom Nachbarland Ruanda, sagen, es geht im Wesentlichen um den Schutz der Tutsi-Bevölkerung im Ostkongo und es geht um einen ethnischen Konflikt und Kongo würde dort einen Genozid verüben. Also ähnlich wie dem Genozid in Ruanda, aber das stimmt natürlich in dem Ausmaß nicht ganz so. Während die kongolesische Regierung natürlich das Narrativ hat, dass der ruandische Präsident Paul Kagame sich im Wesentlichen die Bodenschätze im Ostkongo sichern will, denn Ruanda selber ist ja ein armes Land, hat diesbezüglich nicht viel zu bieten und versucht jetzt halt sozusagen sein Territorium dahin auszustrecken und Geld zu machen. An beiden Narrativen ist nach meinem Dafürhalten was dran.
Okay, dann lass uns doch mal vielleicht erst auf die Rolle Ruandas schauen. Über die wird ja viel gesprochen. Ruanda ja auch ein Partner des Westens und von Europa zumindest lange gewesen. Jetzt gibt es Sanktionen. Um welche Rohstoffe gibt es da und warum sind die für Ruanda möglicherweise interessant?
Ja, es gibt Kobalt, es gibt Coltan, es gibt Gold. Also das sind mal die drei großen, würde ich sagen. Kobalt und Coltan brauchen wir alle, sind wahnsinnig interessant für jede Form von Batterien. Also fast jeder von uns hat das im Handy, im Laptop, im jeder Devices. Gold geht natürlich in großem Maße dann in die arabischen Länder, wird dort weiterverarbeitet. Und der Kongo ist unfassbar reich an solchen Mineralienvorkommen. Und man sagt eben, dass es eine sehr große Mine in Ruanda gibt. Genau kommt da niemand wirklich hin, um das mal zu überprüfen. Andere sagen wieder, die sei gar nicht so groß. Aber nach allem, was wir gehört haben, muss sie schon sehr groß sein. Und für Ruanda ist das natürlich the way to make money, um es platt zu sagen. Und damit natürlich auch seine Truppen zu bezahlen, mit denen es im Ostkongo vorgeht.
Der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, sind diese ethnischen Hintergründe. Es wird ja gesagt, dass die ehemaligen Völkermörder, die übrig gebliebenen aus Ruanda in den Ostkongo geflohen seien. Du hast eben gesagt, du glaubst, da ist vielleicht teilweise was dran. Magst du da nochmal näher darauf eingehen? Also inwiefern ist damit jetzt das Eingreifen dieser M23 zu rechtfertigen?
Also ich glaube schon, dass da was dran ist. Also es ist ja nicht so, dass dieser Völkermord einfach mal an der Grenze zum Kongo geendet hat, ja. So funktioniert das ja nicht in Afrika und wahrscheinlich auch nirgendwo sonst, sondern natürlich ist das sozusagen grenzüberlappend passiert, wenn du so willst. Und es war nicht so, dass der Kongo damit gar nichts zu tun hatte. Und wir haben halt mit vielen Leuten im Ostkongo gesprochen, die uns gesagt haben, sie haben Angst, jetzt wieder zurückzukehren, ne? Denn es war ja auch die Aufforderung der Rebellen, die zu den Leuten zu sagen, ihr könnt wieder zurück in eure Dörfer, aber so ist es ja nicht, sondern viele, die haben Angst, dass sie das wieder zurückkehren, weil sie sagen, da sitzen ja noch die alten Gegner sozusagen, die jetzt unter Umständen auch unsere Häuser und unser Land gekapert haben und uns das bestimmt nicht einfach mal so wieder zurückgeben werden. Also insoweit glaube ich schon, dass es das noch gibt. Ich habe interessanterweise den kongolesischen Informationsminister darauf angesprochen, der dann etwas böse wurde und für seine Verhältnisse, obwohl er sonst ein sehr freundlicher Mann war und eben sagte, ich hätte wohl das Narrativ von Herrn Kagame, also dem ruandischen Präsidenten, übernommen. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, aber Sie können doch nicht abstreiten, dass die ehemaligen Mörder über die Grenze, also Hutu-Mörder über die Grenze in den Kongo sich wieder zurückgezogen haben und da noch sitzen. Ich sage, das ist doch, ich habe das dann verglichen mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man ja auch nicht sagen konnte, bloß weil Ostdeutschland jetzt kommunistisch war, haben wir mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun. Also so funktioniert das ja nicht. Klar, Sie sagen natürlich, das ist das Narrativ, warum Ruanda uns angegriffen hat, aber internationale Diplomaten sagen eben, es ist kein Grund, dieses Thema gibt es im Ostkongo, aber es ist kein Grund, in dieser Massivität vorzugehen gegen die Bevölkerung.
Man sagt ja immer, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Hattest du das Gefühl, dass man über diesen Konflikt im Kongo, im Ostkongo zwischen Ruanda, überhaupt eine unabhängige Meinung bekommen kann?
Es ist wahrscheinlich schwierig, wobei ich ehrlich gesagt, mein Eindruck war, und das war das, was mich immer wieder auch bewegt, wenn ich hier auf dem Kontinent unterwegs bin, dass die normale, einfache Bevölkerung, wenn man sie so schön nennt, die haben überhaupt kein Interesse mehr an diesem Konflikt, ja. Es kam nirgends, wenn wir die Leute auf der Straße oder sowohl in Goma als auch in Kinshasa sind wir in Gottesdienste gegangen. Überall haben die Leute für den Frieden gebetet. Und sie haben gesagt, das muss einfach ein Ende haben. Wir sind nicht mehr, wir haben das jetzt seit Jahrzehnten. Die Bevölkerung leidet und das, wir wollen auch gar nicht mehr, wir wollen es gar nicht mehr zum Thema machen. Und das klang für mich sehr glaubwürdig. Es war interessant, dass wir auch bei dem evangelischen Vermittler, also die Kirchen spielen ja im Ostkongo eine große Rolle, weil sie die einzige Institution ist, die oder sind, sowohl evangelisch als auch katholische Kirche, die mit Rebellen, mit Ruandas Regierung und mit der kongolesischen Regierung spricht. Also wir waren auch bei dem evangelischen Verhandlungsführer und als ich ihn dann fragte, ist das nicht ein Konflikt, der viel tiefer ist und der auch nicht schon seit 30 Jahren sozusagen ein Thema zwischen diesen beiden Ländern ist, hat er gesagt, das ist eine sehr gute Frage und natürlich ist das etwas, woran wir gehen müssen. Und wenn ich das noch anfügen darf, also ich habe ja gesagt, der Informationsminister hat das strikt abgelehnt, dieses Narrativ. Ich habe dann aber noch mal die Außenministerin, zu der wir durch Zufall vorgedrungen sind, und die ja einen deutschen Vater hat und fließend Deutsch spricht, eine sehr beeindruckende Frau, der habe ich diese Frage auch noch mal gestellt. Die hat es wiederum nicht abgestritten, dass dieser Konflikt noch da ist und sagt, wir müssen daran arbeiten, dass diese beiden Volksstämme, Hutu und Tutsi, sich versöhnen. Sie hatte dann so Ideen wie Konzerte auf der einen oder anderen Seite. Diese Versuche hat es ja schon mal gegeben und die sind, glaube ich, gnadenlos gescheitert. Aber immerhin, also es gibt Gedanken dazu, ja.
Du hast jetzt die Besuche angesprochen in Goma und Kinshasa. Da sind wir dann quasi schon mittendrin bei eurer Reise ins Land. Ihr habt euch dort aufgeteilt. Also du warst in Kinshasa, deine Kollegen in Goma. Warum habt ihr das so gemacht?
Es ist ähnlich wie im Ukraine-Russland-Konflikt. Also jemand, der mal in Ukraine gearbeitet hat, wird für Russland kein Visum mehr bekommen. Und uns war halt auch klar, weil das Visum, auch wenn der Goma zum Ostkongo gehört, geht der Weg dahin nur über Ruanda und ebenso das Visum geht nur über Ruanda. Das heißt, man beantragt ein Visum in Ruanda, fliegt in die Hauptstadt von Ruanda, fährt dann weiter mit dem Auto an die Grenze und zahlt dann jetzt auch nochmal, das ist so etwas, nur eine neue Einführung, wenn man so will, von den M23-Rebellen, zahlt man dort nochmal kräftig Geld, damit man dann im Ostkongo drehen darf. Und ich wäre natürlich gerne nach Goma selbst geflogen, nun ist es aber so, dass mein Kollege Lukas dort die besseren Verbindungen hat, weil er seit zehn Jahren in Ruanda gelebt hat. Deswegen haben wir uns so rum entschieden. Aber wäre ich selber nach Goma geflogen, wäre ich in Kinshasa, hätte ich für Kinshasa kein Visum mehr bekommen. Und uns war es sehr wichtig, dass wir beide Seiten spiegeln, dass wir auf beide Seiten gucken und eben auch versuchen, ein bisschen diesen Konflikt, der dahinter steht, aufzumachen.
Und wie waren nun eure Eindrücke vor Ort? Vielleicht fangen wir mal in Kinshasa an, was ja geografisch erstmal schon wahnsinnig weit weg ist von Goma, mehr als 2000 Kilometer, aber anscheinend ja auch jetzt politisch weit weg, weil die Regierung da kaum Kontrolle hat. Was haben dir die Menschen dort erzählt? Wie blicken sie auf diesen Konflikt und wie viel bekommt man da überhaupt mit in Kinshasa?
Ja, man bekommt sehr viel mit, weil es betrifft die Leute unmittelbar. Also ich hatte das ja eben schon gesagt, dass sie sehr kriegsmüde sind. Ja, denn das geht ja jetzt nicht erst seit einem Jahr oder zwei Jahren, sondern es geht im Grunde genommen seit 30 Jahren immer mal wieder mehr und weniger. Sie haben total die Nase voll und es ist wie so oft, dass die einfache Bevölkerung und einem Machtkampf von in dem Fall alten schwarzen Männern leidet. Und das merkst du auch auf dem Markt, wo es bestimmte Produkte nicht mehr gibt. Also es gibt wohl zum Beispiel eine spezielle Wurst, die aus Goma kommt, die du nicht mehr kriegst und worunter, also die muss wohl sehr lecker sein, aber ich habe sie ja auch nicht bekommen, aber das haben mir viele erzählt, diese Würste gibt es nicht mehr. Es gibt bestimmte Knoblauchsorten, die wohl sehr wichtig sind für die kongolesische Küche und die aus dem Osten Kongos gibt, die gab es eben auch nicht mehr. Also auf dem Markt hat uns wieder erzählt, die Preise sind so in die Höhe gegangen, weil die Logistik immer teurer wird. Das ist natürlich auch wie bei uns, das wird dann auch draufgeschlagen. Und natürlich, du merkst auch in Kinshasa, dass der Präsident Tshisekedi ist in einer sehr schwachen Position. Ja, also im Grunde genommen, beide Seiten müssten sich bewegen. Seine Armee ist viel zu schwach. Wird schlecht bezahlt. Also mein Fahrer sagte dann, ja, wir müssen den Soldaten nur viel mehr Geld zahlen, dann wird das schon alles und hauen wir die alle wieder raus. Aber ich meine, woher nehmen wir nicht stehlen sozusagen? Also das Geld ist einfach nicht da. Dann, wie du gesagt hast, es ist weit weg. Du kannst da auch nicht einfach nur mal so schnell hinmarschieren. Das, und das wäre jetzt ein eleganter Übergang zum Osten Kongo, gilt natürlich auch umgekehrt. Denn ich meine, die Rebellen können eben einfach nicht, auch nicht einfach nach Kinshasa, wie sie es ja immer androhen, vormarschieren, weil da 2000 Kilometer Urwald, Dschungel und also keine passierbaren Straßen, sonst was dazwischen liegen. Und insoweit ja, ist es einfach ein sehr, es ist eine sehr volatile Situation, wo du nicht weißt, wie soll es jetzt wirklich vorwärts gehen. Klar ist, dass die Rebellen immer mehr Land gewinnen im Osten Kongos. Es gibt große Befürchtungen, dass wenn die Rebellen nach Kisangani vorrücken, dass es dann wirklich gefährlich werden könnte für die kongolesische Regierung beziehungsweise für Kinshasa, weil das ist ja am Congo River und von da haben sie ja beim letzten Mal schon angegriffen sozusagen. Ne? Dann würde halt die Logistik über den Fluss führen. Ob sie das schaffen? Ich weiß es nicht. Es ist halt auch die Frage, wie wird Kagame auf die internationalen Sanktionen reagieren?
Ja, wir schauen vielleicht nachher noch ein bisschen auf die Perspektive. Lass uns dann jetzt erstmal nochmal nach Goma und in Ostkongo schauen. Was habt ihr, also in dem Fall deine Kollegen dort vor Ort erlebt? Und es ist vor allen Dingen natürlich die Frage, wie geht es den Menschen? Weil es ist ja am Ende immer die Menschen, die unter einem solchen Krieg am meisten leiden.
Ja, das wird einem leider dann immer so mal sehr klar, wenn man dort, wie wir das nennen, on the ground ist. Also die Lage in Goma hat sich total beruhigt. Die Kollegen sind aus Sicherheitsgründen nicht nach Bukavu gegangen. Da wird ja immer noch gekämpft, wird es auch jetzt noch. Deswegen haben wir uns auf Goma spezialisiert. Und es klingt ja immer so ein bisschen Goma, als ob es eine Provinzstadt ist. Aber das ist ja wirklich eine Millionenmetropole. Und sie haben mir erzählt, dass es wirklich kaum, also die Rebellen sieht man so gut wie gar nicht mehr. Also selten fährt mal so ein Rebellenauto durch die Stadt. Aber im Grunde genommen sind sie nicht mehr zu sehen. Viele von ihnen haben ihre grünen Uniformen gegen blaue eingetauscht und sind jetzt Polizisten, dann auch noch bewaffnet. Interessant war auch, das haben wir auch in unseren Filmen gezeigt, also dass sie so Aufräumaktionen machen. Ja, es ist ja in Ruanda, es ist total typisch, dass du Gemeinschaftsaktionen machst. Also irgendwie jemand findet sich zusammen und wir kehren den Garten, wir, keine Ahnung, wir machen ein Fußballturnier an der Schule unserer Kinder. Das findet jetzt auch in Goma statt. Ein bisschen unter bewaffneter Aufsicht müssen die da jetzt die Straßen aufräumen und erzählen einem natürlich was davon, wie wunderbar das ist und der Umweltschutz und überhaupt. Also da merkst du halt, dass dieser ruandische Einfluss schon ein großer ist und die Menschen haben halt nichts mehr. Und das Problem ist einfach, ich meine, die Flüchtlingslager sind leergeräumt worden, teilweise geplündert, teilweise abgebaut, teilweise whatsoever. Auf jeden Fall gibt es sie nicht mehr. Die Leute, die gesagt, sie trauen sich nicht mehr zurück von da, wo sie herkommen. Und vor allen Dingen, von was sollen sie auch leben? Für die Hilfsorganisation wird das halt zunehmend zum Problem, weil die Logistik auch total unterbrochen ist. Die Kongolesen haben den Flughafen in Goma noch zerstört, sodass man da im Moment nicht landen kann oder starten kann. Also es gibt keine Hilfsgüter. Die können, wenn da nur von Ruandas Seite auskommen. Und da gibt's sind im Moment die Wege etwas blockiert. Und interessanterweise wollen die Rebellen auch gerne irgendwie Steuern jetzt auf Hilfsgüter haben und all solche Sachen, wo natürlich UN-Organisationen sagen, wir zahlen keine Steuern an Kriegsparteien. Also wir helfen hier, die können froh sein, wenn wir hier kommen. Ja. Also es ist eine sehr sehr angespannte Lage. Es ist auch noch, hinzu kommt, dass Regenzeit ist, viele Straßen stehen unter Wasser, die Häuser, wenn man überhaupt Häuser nennen kann, natürlich auch. Da kommen viele Sachen jetzt im Moment zusammen.
Und wie blicken die Menschen dort dann auf dieses politische Gefüge? Also es gab ja teilweise Leute, die Videos von dort so interpretiert hätten, als wäre die Ankunft der M23 gefeiert worden. Andere dann sprechen dann von der Vertreibung durch die Rebellen. Also sagen diese Menschen dort auch, ist mir eigentlich egal, Hauptsache Ruhe, oder haben sie da schon eine politische Tendenz sozusagen?
Also in erster Linie wollen sie Ruhe haben, vor allem die einfachen Menschen. Und es ist ja auch, also wir haben ja auch mit dem Rebellenführer Corneille Nangaa ein Interview geführt, was wir auch durch Zufall bekommen haben. Ausgesprochen, ich habe ihn ja noch nicht selber interviewt, aber als ich mir das Interview angeschaut habe, sehr, also straightforward, sehr charmant auch. Und er hat aber gleichzeitig, er sagt ganz klar, er ist Kongolese. Er will nicht zu Ruanda. Er will auch keine eigene Republik oder sonst irgendetwas, sondern er begreift sich als Teil Kongos, er sei Kongolese und sein Ziel ist eine korruptionsfreie, sauber arbeitende, auf juristischen Füßen stehende Regierung und die gäbe es eben in Kinshasa nicht und deswegen würde er diesen Konflikt führen. Und man nimmt ihm das auch ab, ja. Ich meine, man weiß ja nie genau, ich meine, er war ja mal Teil der kongolesischen Regierung, jetzt erzählt er halt üble Dinge über den kongolesischen Präsidenten, der unter anderem auch mal Pizzabote war in Belgien und nur dann immer erzählt, der hätte es noch nicht mal fertig gebracht, seine Pizza rechtzeitig auszufahren. Das sagt auch der ruandische Präsident über ihn. Also dem trauen sie halt gar nicht zu. Aber klar ist, sie wollen nicht zu Ruanda und sie wollen keine eigene Provinz sein, sondern sie wollen sich als Teil Kongos begreifen.
Dann wären wir jetzt schon beim Ausblick. Was glaubst du denn, wie könnte es jetzt in diesem sehr komplexen Konflikt weitergehen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen große Hoffnungen, weil, also auch nach diesem Interview mit der Außenministerin Kongos, der ja viele Leute, mit denen wir gesprochen haben, große Chancen einräumen, künftige Präsidentin des Kongos zu werden, dass diese beiden Prozesse, die man mal gestartet hat, nämlich den Kenia-Dialog und den Luanda-Dialog, dass die wiederbelebt werden. Im Luanda-Dialog haben ja die beiden, also Luanda ist die angolanische Hauptstadt, haben ja die beiden Regierungen Ruandas und Kongos miteinander verhandelt im Nairobi-Dialog, eben auch, wurde auch mit den Rebellen gesprochen. In dem Interview mit uns hat die Ministerin klar direkte Verhandlungen mit den Rebellen abgelehnt, um dann 2 Tage später dann doch einen kleinen Staatsminister dahin zu schicken, um mit denen zu reden. Es gab dann auch, das hat Angola sehr gefeiert, wiederum einen Verhandlungstermin in Luanda, wo sich beide hätten treffen sollen, also sowohl Ruanda, Kongo als auch die M23. Die M23 hat dann aber unter einem Vorwand die Gespräche abgesagt. Also im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, das steckt fest. Ich habe den Eindruck, dass die kongolesische Regierung weitaus verhandlungsbereiter ist als die Rebellen. Das ist mein Eindruck von mir. Ich glaube, dass das Druckmittel auf Ruanda mit Sanktionen ein probates ist. Die kongolesische Außenministerin meinte, man müsste das vielleicht noch erhöhen. Sie selber hat sehr große Hoffnungen auch in die UN. Also Kongo ist ja vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gezogen. Auch, das fand ich auch ganz interessant, um eben diesen Kongo-Konflikt ein bisschen gleichzusetzen, auch mit Ukraine. Ne? Ich meine, sterben viel mehr Menschen im Kongo als in der Ukraine. Das muss man sich ja auch mal klar machen. Bloß ist dieser Konflikt halt nicht in den, oder wird nur wenig, bei dir Gott sei Dank, besprochen. Der Einfluss der UN, I don't know, den halte ich für momentan eher schwach, ehrlich gesagt. Ich sehe auch nicht, wo es in Afrika jemanden gibt, einen Mediator, wenn man so will, der von beiden Seiten akzeptiert wird, weil egal mit welcher Seite du redest, den einen oder anderen liebt, also den die eine Seite akzeptiert, den nimmt die andere ab. Und es ist im Moment keiner in dieser Region von den Staatspräsidenten so stark, dass man den Eindruck haben könnte, dass es eine afrikanische Lösung geben könnte. Ich weiß es nicht.
Aber könnte zum Beispiel eine ausgetauschte Regierung in Kinshasa, die vielleicht dann eine andere Politik macht, dann nicht so korrupt oder so in Augen der M23-Rebellen, dann eine Lösung sein vielleicht?
Ich glaube zumindest, dass die Frau Wagner jemand wäre, die auf Ausgleich und auf Vermittlung aus ist. Sie hat auch klar in dem Interview gesagt, im Gegensatz zu allen anderen, die ja immer nur Ruanda und den Rebellen die Schuld zuschieben, dass der Kongo auch eine Verantwortung hätte und dass sie auch Fehler gemacht hätten und dass man die Rebellen auch in ihren Befindlichkeiten ernst nehmen müsse. Also das fand ich schon mal sehr bemerkenswert. Es gibt halt die Frage, wird eine Frau anerkannt. Ne? Ich meine, es ist ein riesiges Land, der Kongo, und Frauen sind jetzt in Afrika etwas, vorsichtig gesagt, unterrepräsentiert. Aber so von ihrem Durchsetzungsvermögen würde ich ihr das durchaus zutrauen. Ich glaube, ja, es würde etwas ändern.
Ich bemühe mich jetzt im Abschluss immer um eine möglichst konstruktive Note, auch wenn das in Berichten über Konfliktgebiete immer sehr schwierig ist. Aber gibt es vielleicht etwas, was dich ein bisschen optimistisch macht oder was die Menschen optimistisch macht oder was du vielleicht an den Menschen Optimistisches ablesen kannst in ihrem Umgang, ihrer vielleicht auch Resilienz mit diesem Krieg?
Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die Leute die Nase so voll haben, dass ich mich frage, ob sie nicht von der Seite auch langsam mal Druck kommt, vor allen Dingen auch in Kinshasa. Weil sie natürlich auch sagen, wir sind eigentlich ein reiches Land, warum sollen wir leiden? Also, und es gibt eben schon Aktionen auch in Kinshasa, wo du, also natürlich wird die Einheit der Nation beschworen, aber ich habe trotzdem so ein bisschen die Hoffnung, dass man sagt, wir stehen jetzt mal auf und sagen, wir wollen das in der Form nicht mehr. Und ich habe in Goma, die Leute gehen durch so jahrzehntelangen Dauerkonflikt, sie sind einfach müde. Und wie willst du, auch wenn du, ist natürlich jetzt wieder kein positiver Ausblick, wenn du abends nicht weißt, was du auf den Tisch bringst, wie willst du dann gegen irgendwelche Regierungen dich artikulieren? Also ich bin da im Moment, du merkst, es fällt mir ein bisschen schwer, optimistisch zu sein. Vielleicht sollte man wirklich, also der Optimismus kann vielleicht, es ist ja ein sehr christliches Land, ja? Und vielleicht ist es wirklich die Initiative der Kirchen, die da was bewegen kann, weil sie für so viele sprechen. Sie werden von beiden Seiten nicht richtig ernst genommen, aber vielleicht ist das ja auch ganz gut, weil sie eben nicht so mächtig sind und deswegen nicht der eine oder andere sie für sich kapern kann. Die Kirchen sind voll. Wir haben das ja auch in Bildern gezeigt, die Kirchen sind voll und zwar nicht nur einmal am Tag, am Sonntag, sondern da gibt es 6 Gottesdienste hintereinander, ja. Und die Leute haben die Nase voll und vielleicht ist es ja wirklich ein Ansatz sein, dass die Kirchen sagen, wir sprechen mit allen und dann einen Vorschlag eben auf den Tisch bringen.
Dann hoffen wir vielleicht, dass das ein Ansatz ist oder die Beteiligten noch einen anderen finden. Ganz lieben Dank, Susanne, für deine Eindrücke.
Sehr gerne.
Das war Susanne von Lojewski. Ihre Beiträge für das ZDF aus der Region habe ich euch natürlich in der Folgenbeschreibung verlinkt, genau wie einige andere spannende Texte zur Lage im Ostkongo. Und zum Schluss dieser Folge hören wir noch einmal den kongolesischen Journalisten Akili Mali. Denn auch ihn habe ich gefragt, welche Lösung sich die Menschen im Kongo für diesen Konflikt wünschen.
People are tired to organize funeral every time for people which were killed by terrorists, by rebel group, by enemy groups, and also people are expecting the peace in a united country, and this is one of the things I think the Western country doesn't realize or doesn't admit, that Congolese people are really concentrate on the united country. It means the Congo with his limits like it is right now, not with dividing it in too many countries and whatever. This is one of the important thing. And people are really not care about minerals and about natural resources the Congo has, because you have to know that so many people are not living with the mine resources. For sure, there are some diggers which are depending on that, but most of the people are depending on agriculture, and they only want the peace, and the peace will make the time for people to build their country and to build a road, to build infrastructure, which will help the country to grow itself in agriculture, in tourism, because it's a big opportunity for Congo, and to make the country quite safe.
Also die Meinung von Akili Mali deckt sich so etwa mit dem, was auch Susanne erzählt hat. Die Leute haben eigentlich einfach die Schnauze voll von diesen elendlangen Konflikten, dem Sterben, der Vertreibung, und sie wollen einfach nur Frieden, eigentlich fast egal in welcher Form. Mich würde sehr interessieren, wie ihr über diesen Konflikt im Ostkongo denkt. Schreibt mir doch gerne bei Instagram unter 55 Countries oder auch per Mail an 55countries@julian-hilgers.de. Da freue ich mich auch immer generell über Feedback, Nachrichten und Themenvorschläge. Wie immer gilt, empfehlt gerne 55 Countries weiter, teilt das Ganze mit Freundinnen und Freunden bei Instagram oder anderen sozialen Netzwerken, denn es würde mich freuen, wenn noch mehr diesen Podcast hören. Ganz lieben Dank an euch fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal, euer Julian. Ciao.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com. Alphonic.com. Onic.com.